Wir kommen nun zur Podiumsdiskussion, zum großen Finale für heute. Darf ich die Panelisten für die Podiumsdiskussion, Herr Anderson sitzt neben mir, Herr Amakia von Microsoft, Herr Rostek von Infineon, Herr Drahtmüller von SUSE, Herr Weidner von IBM, auf das Panel bitten. Das Leitmotiv dieses Panels lautet TCG und NGSCB, ein Paradigmenwechsel der Informationsgesellschaft. Da wir Panelisten heute schon so viel geredet haben, würde ich vorschlagen, dass Sie das Wort haben und dass Sie proaktiv sind und das Panel dann antwortet. Herr Braun?
Ja, dann nutze ich natürlich die Gelegenheit, eine der Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, in der Zusammenfassung nochmal an das Panel zu stellen. Gibt es Überlegungen, wer zertifizieren soll, wie Kostenstrukturen für Zertifizierung aussehen könnten oder solche Dinge? Das war heute Morgen ja auch nicht weiter diskutiert worden. Gibt es da Pläne, also dass die TCG selber nicht zertifizieren wollen, ist gesagt worden. Aber wer soll es machen, wer will es machen?
Herr Drahtmüller, Sie waren angesprochen von SUSE.
Dankeschön. Die Frage, wer zertifiziert, das ist gewissermaßen so, wenn mich jemand bittet, die Software, die er geschrieben hat, anzuschauen und nach Fehler zu untersuchen und ich sage, ja, das ist in Ordnung oder hier müsste man noch was nachbessern, dann übernehme ich ja gewissermaßen die Haftung dafür. Prinzipiell, ja, das ist eine gewisse Haftungsrelation ist da schon mit drin, weil ich behaupte ja etwas, ich zertifiziere etwas. Und diese Zertifizierung ist zunächst nicht an einen Zweck gebunden. Die Idee, die in unserem Workshop zum Vorschein kam, war, dass diejenige Stelle zertifiziert bzw. das Vertrauen ausspricht, die auch eine Ressource zur Verfügung stellt. Traditionell ist es so, dass überall dort, wo eine Ressource zur Verfügung gestellt wird, auch überprüft wird, ob derjenige, der sie haben möchte, sie auch bekommen darf. An dieser Stelle wird das scheinbar nicht gemacht und man vertraut irgendeinem Zertifikat. Das entspricht in etwa tatsächlich zu glauben, dass ein Betriebssystem sicherer sei, nur weil es sicherheitszertifiziert sei. Tatsächlich aber werden im Wesentlichen die Prozesse dahinter zertifiziert und nicht das Betriebssystem selbst. Dass die grundlegenden Sicherheitsfunktionen da sind, ist etwas anderes. Hier müsste also derjenige zertifizieren, der auch wirklich die Ressource zur Verfügung stellt, egal ob das jetzt die Personalabteilung in einer Firma ist oder der Administrator in einer Firma, oder jemand, der digitale Medien verbreitet, oder ein Nachrichtensender, oder.
Besten Dank, Herr Drahtmüller. Bitte. Patrick Hildenbrand, SAP. Also, so wie ich das Ganze... So wie ich das Ganze verstanden habe, soll doch im Rahmen der TCG ein Protection Profile erstellt werden. Protection Profiles werden im Allgemeinen im Zusammenhang mit einer Common Criteria Zertifizierung nach ISO 15402, das glaube ich, verwendet. Hierbei ist es ja so, dass es Zertifizierungsstellen gibt, akkreditierte Zertifizierungsstellen und das BSI, tut dann das Zertifikat ausstellen. Habe ich das falsch verstanden heute Morgen?
Nein, das haben Sie völlig richtig verstanden.
Dann also, verstehe ich nämlich die Ausführung von dem Kollegen von SUSE nicht. Dann dreht sich ja im Endeffekt nur darum, wer das zahlt, weil eine Linux-Zertifizierung an sich wird ja, ich weiß nicht, ob es IBM oder HP oder Oracle ist, irgendwer macht da gerade was, vielleicht auch SUSE selbst, aber in dem Rahmen wäre das dann praktisch dann auch mit dabei, wenn es Funktionen des Linux-Kernels wären, beziehungsweise wenn das halt eben eine andere Funktion wäre, dann müsste sich irgendeiner opfern und sagen, ich nehme das Geld in die Hand, hier liebe Firma XY, die du eine Zertifizierung durchführst, mach.
Wir haben es hier von zwei unterschiedlichen Arten von Zertifizierung. Die eine ist tatsächlich eine Sicherheitszertifizierung gemäß einem Standard. Ja, das gibt's für Open Source und ja, SUSE macht's, IBM zahlt's. Und das andere ist eine Zertifizierung von einem Software-Stack, dass der auch tatsächlich das tut, was man von ihm verlangt oder von ihm erwartet. Ich hatte vorhin von diesem Software-Stack gesprochen, also von den Trust-Relations innerhalb des Betriebssystems, die mit Lagrange prinzipiell feiner granularisiert werden können, als sie mit TPM alleine granularisiert werden können. Die Zertifizierung des Frameworks, was das nachher tut, des Gerüsts, welches mit Trust aufgefüllt wird, das wäre eine Aufgabe für eine Erweiterung eines Protection Profiles, welches man in die Common Criteria übernehmen könnte.
Also ich habe das so verstanden, dass genau das die TCG machen wird. Sie wird ein Protection Profile erstellen im Zusammenhang mit dem Ganzen, mit der Verwendung des Ganzen, wie man das Ganze richtig auch verwendet. Ja. Und da galt dieses Protection Profile nur für den TPM.
Also was die TCG macht, ist, sie hat vor, für sämtliche Spezifikationen, die gemacht werden, Protection Profiles zu entwickeln. Zurzeit gibt es Protection Profiles für das TPM und es gibt eins für das TPM plus den Boot-Sektor, der sozusagen zum TPM dazugehört, und es wird weitere geben. Und dann ist es in der Tat so, dass die TCG an der Stelle aufhört. Das heißt, es wird keine Zertifizierung vom TCG geben, das ergibt gar keinen Sinn sozusagen. Sondern dann ist es wirklich, dass das BSI das übernehmen würde.
There are some extraordinary dangers here for the open source community in that when people use the common criteria in business competitions, the manipulation of protection profiles is an established and practiced art. Now, if some third party, let's call it TCG, or let's call it Mr. Smith, is given the job of writing the protection profile, then it's for the operating system, then it is open to Mr. Smith to write this protection profile in such a way that it is easy for Microsoft Nexus to pass, but difficult for TC Linux and difficult for Mac OS, or the other way around. And so here is yet another choke point where powerful, wealthy incumbents can put pressure on low-budget challengers. And this, I would expect, may cause significant problems. Bear in mind also that it will come down to a small number of application vendors and content owners to make the critical decisions about which certification authorities they believe in and which protection profiles they believe in. And so the person who is writing the protection profile, our Mr. Smith, may have to sell his protection profile to Microsoft as the owner of MediaPlayer, or to Disney as the main user of MediaPlayer, and therefore he is unlikely to be very harsh towards Microsoft as the vendor of the Windows Nexus. There are many, many traps like this in the certification process. See my book.
Thank you. Eine Frage, die in dem im Smart Card IT Security Panel komplett unbeantwortet geblieben ist, ist die Frage, was eigentlich der Konsument von TCPA hat. Also wir haben uns am Ende darauf geeinigt, dass der eigentliche Fokus Business User sind, aber letztendlich herrscht im Markt der Konsumenten eine große Angst vor der Technologie, und daher wäre es schon interessant, da mal eine sinnvolle Antwort drauf zu kriegen.
Auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht eine ganz zentrale Frage, was die Freistellungsfähigkeit, wenn man hier einen kartellrechtlichen Sachverhalt erkennen mag, was die kartellrechtliche Freistellungsfähigkeit angeht, das werden wir morgen behandeln, weil die Freistellungsbestimmungen stellen auf den materiellen Nutzen für den Verbraucher ab, für den User ab in der IT-Sprache. Also vielleicht, dass wir uns in der Tat auf diese Frage, jetzt nicht aus kartellrechtlicher Sicht, das machen wir morgen, aber auf diese Frage jetzt in tatsächlicher Hinsicht konzentrieren. Und da würde ich vielleicht Herrn Weidner bitten, Herrn Lamakia bitten und Herrn Rostek bitten, doch mal den Case für den User zu verteidigen. Was hat der User davon?
Gut, wenn ich für TCG anfangen darf. Also TCG oder der TPM mit der Software bietet eine ganze Reihe von Funktionen. Und ich denke, für alle, bis auf eine, über die man gleich reden kann, ist es völlig klar, dass der Benutzer davon profitiert. Also die Funktionen sind Protected Storage, davon profitiert offensichtlich ein Benutzer. dass er auf seinem Rechner einen sicheren Speicherbereich hat. Es gibt Secure Booting, das heißt, der Benutzer kann feststellen, ob die Maschine, die vor ihm steht, noch genauso bootet, wie er es sich gedacht hat. Und dafür braucht man Secure Hardware. Wo man sich darüber streiten kann, inwieweit es derzeit schon Consumer-Szenarios gibt, die es wirklich nutzen, ist die Platform Attestation. Ich muss wirklich sagen, die Erfindung von Platform Attestation kommt aus dem kommerziellen Bereich, aus Business to Business. Dort ist es völlig klar, dort sind die Motivationen im Wesentlichen Dinge wie Remote Administration. Das ist ein Bereich, wo man sicherlich in Zukunft auch Anwendungen finden wird im Bereich Consumer-Szenarios, aber derzeit ist es so, dass man das sicherlich nicht notwendigerweise braucht.
Besten Dank.
And we were discussing some of this privately earlier, so let me say it for the entire group. From Microsoft's perspective, there's sort of a couple of different lines of benefits for users that come from having TCG-capable machines. The first is what we can do seamlessly to actually strengthen our own operating system and our own applications for users. Because to be honest, the greatest way – someone's laughing back there – the greatest way that we can bring increased security onto the left-hand side is to leverage the hardware whenever we can on the right. So for example, today all of our cryptography is done in software. The keys for the crypto is stored in software. It's protected in software. This is somewhat weak. If we can detect that we're on a TCG-capable machine and the user has enabled the Microsoft Nexus to run on that machine and has turned TCG on, we can start to use the hardware seamlessly to do better cryptography, to strengthen key storage, to strengthen key generation, and that will percolate through to applications that use Microsoft's crypto API, for example, and that's a whole bunch of applications that are written to our APIs. We can also use it to strengthen other portions of the operating system, to strengthen the separation between processes potentially. We have some ideas on how we can leverage small, effectively security monitors running in the right-hand side to monitor the main part of Windows and to monitor for viruses, corruption, modification against the authority of the user to data, things like that. So there are things that we can use this small, high-assurance environment to strengthen the left-hand side. Of course, the presence of a high-assurance environment also creates the opportunity to write applications that require that sort of high-assurance environment, high-assurance banking applications, financial applications, possibly things for the healthcare industry, stuff like that, where we want to make sure that there is an audit trail and that there is only a certain set of applications that are allowed to have access to data. It is also the case that there may be, on the consumer side, content that becomes available in the high assurance environment that isn't available today. We have had users come and ask us why certain content owners haven't made content available on the PC platform yet. And they tend to blame us for that fact, even though we don't own the content. And to the extent that attestation and the security of the right-hand side causes some content owners to release things that they haven't yet, then that's a net benefit for users, so long as they do so at a price point that our users actually find attractive.
Herr Rostek, die Runde wieder ins Auditorium geht.
Okay, ich glaube, dass die, dass der Nutzen für den Enduser zumindest zu Beginn im Wesentlichen darauf bestehen wird, dass er, wie Brian gesagt hat, vielleicht Angebote bekommt, die er heute nicht hat, wenn sichergestellt werden kann, dass dieses Angebot genauso genutzt werden kann, genutzt wird, wie es vereinbart ist. Und zweitens, dass es auf das wesentliche kritische Geheimnisse des Users besser geschützt sind, als es heute der Fall ist. Ich würde gerne noch einen Satz zum Thema Zertifizierung sagen, und zwar einen Kommentar zu Professor Anderson. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir jetzt die prinzipielle Fähigkeit von Common Criteria oder diesem Sicherheitsevaluierungsprozess anzweifeln. Protection Profiles sind Dinge, die publiziert werden, die für jeden sichtbar sind. Dass es vielleicht ab und zu die Bestrebungen gibt, hier einzugreifen, um einen eigenen Vorteil rauszuziehen, ist, glaube ich, was bei jeder Standardisierung der Fall ist. Nichtsdestotrotz ist das was durch viele Firmen und durch viele Hände bestimmt wird. zusätzlich ist es für jeden nachher einsehbar, gegen was zertifiziert ist. Wenn wir jetzt das Prinzip der Common Criteria als Sicherheitsevaluierung einfach so stark in Frage stellen, dass wir sagen, das macht keinen Sinn mehr, dann bleibt uns wirklich nicht mehr viel übrig, wo wir dann sagen können, wie können wir Vertrauen in eine neue Technologie schaffen.
Well, just to answer that briefly, if you look at my book on security engineering, which was written, what, 3-4 years ago, long before this became controversial, you'll see that in the chapter on assurance, I listed a number of problems with the common criteria, and in my experience in doing security consulting, no job that involved the common criteria was ever straightforward. And again, this is due to incentive issues. The common criteria, like everything else, has its faults, and there is no point in hiding behind it and thinking that it can make a bad system into a good system. There are real issues there that have to be tackled.
Thank you very much. Wir haben jetzt eine Reihe von Interventionen wieder. Ich wollte, genau, könnten Sie sich gerade kurz vorstellen?
Volker Grasmuck von der Humboldt-Universität Berlin. Protected Storage als ein Nutzen für den Anwender. Wir hatten heute Morgen auch gehört und es wird auch angepriesen als eine der Besonderheiten der TCG-Architektur neben der Attestierung gegenüber Dritten, dass es möglich ist, die Öffnung, die Ausführung bestimmter Daten zu koppeln an eine Systemkonfiguration, gespeichert zusammen mit der Verschlüsselung von Daten und Schlüsseln in den Platform Configuration Registers. Nun ändern sich Plattformkonfigurationen regelmäßig. Nutzer bauen neue Hardware ein, Nutzer installieren neue Software, Nutzer installieren neue Versionen von Software. Auch Dritte von Microsoft wissen wir, dass sich das Unternehmen von seinen Nutzern das Recht einräumen lässt, in der Lizenz jederzeit nicht nur Aspekte, Komponenten des Media Players, sondern bis hin zum Betriebssystem remote nachzuinstallieren. In jedem Falle würde sich die Konfiguration, wie sie im PCR abgespeichert ist, verändern. Die Daten würden damit also unzugänglich werden. Wenn das so ist, dann wäre das in der Tat ein Paradigmenwechsel.
So let me address how the storage actually works on the NGSCB model. And I won't speak to software that doesn't run on that because I can only talk about our architecture. What we do is when you initialize a nexus, the hash of that nexus is measured, that's the terminology TCG uses, and is stored in a PCR register on the TCG. What we then do when we generate attestations or when we do protective storage is hold on to the hash of the nexus, and that's what gets mixed in to the ciphertext, not the hash of the entire state necessarily of the machine. So what we care about first off is that the nexus is established and up and running, and then what we will do is then seal keys to the nexus identity, and then the nexus can be used to generate keys for applications on top of that. This gives you flexibility based on what your application wants to do to store information and seal it to an application identity that could easily roam across Nexi, across machines, to an application plus Nexus combination that is not tied to a physical platform but tied to that combination of software, or to a stack of things that's tied down, including to the identity of the TPM chip on the machine. So it is a choice up to the application as to how tightly it wants to bind the identity. Presumably you could do something where you bound it to even more sorts of things, but exactly for the issues you discussed earlier, I don't think that trying to talk about the state of, say, all the security patches that have or have not been applied and issued by Microsoft in the last month, say, would necessarily give you a good feeling about the state. There are some cases in enterprises where that is exactly what you want, where an enterprise wants to know that you are operating on a very particular platform configuration. But in other cases, you actually want something that's somewhat weaker.
Also ich wollte eigentlich auf diese allgemein beliebten Kartellfragen nochmal angehen, aber erlauben Sie mir doch mal zwei Sätze vorne weg. Also was hier von Herrn Dr. Weidner erwähnt wurde an Benefits für die User, möchte ich darauf hinweisen, dass genau diese beiden Punkte sehr viel einfacher und besser mit Smartcards oder mit USB-kombinierten Geräten zu realisieren sind. Das ist mein Schlüsselbund, da ist mein privater Schlüssel drauf gespeichert. Ich kontrolliere diese Sache, ich habe Kontrolle, wenn ich den mit dem Sache verbinde. Wenn ich eine Lösung haben will, Secure Booten, kann ich das mit kombinierten existierenden Lösungen auch kombinieren, dass ich Hash werde, wie ein Tripwire auf diesem Device speichere und mit meinem geheimen Schlüssel signiere. Das ist kein Argument. Ich finde dann die Argumente von Herrn Rostek und dem Microsoft-Vertreter dann interessanter, weil es sagt nichts anderes aus, als weil die Content-Industrie bisher zu unfähig war, vernünftige Marketingkonzepte zu entwickeln. Eine Firma wie Apple macht es in zwei Wochen mehr als diese ganze großspurige Industrie in einem ganzen Jahr, weil diese Kapitalisten unfähig sind, ihr Business zu machen. Sollen wir Set-Top-Boxen in Hardware, die wir nicht kontrollieren, in all unsere Rechner installieren, weil diese Industrie nicht dazu in der Lage ist, vernünftiges Marketing zu machen wie Apple, auch eine amerikanische Firma, sollen wir Situationen haben, wo Studenten für Milliarden verklagt worden sind. Ich muss sagen, diese Industrie sollte sich einfach mal in die Ecke gehen und schämen und die Marketingabteilung rauswerfen, bevor sie uns Hardware in alle Computer installiert. Aber jetzt mal zu den kartellrechtlichen Fragen. Und da ist mir eine große Freude, Microsoft direkt zu zitieren. Zum einen Peter N. Bittel, das ist der Microsoft-Produkt-Unique-Manager von Palladium. Der hat auf der Comdex öffentlich erklärt, grundsätzlich könnte die gesamte Palladium-Architektur auch nach Linux portiert werden, wenn die Lizenzvorbehalte im Stil der GPL nicht wären. Jeder Code für eine TPM muss von der TCPA signiert und verschlüsselt werden. Wird irgendetwas weitergegeben, verändert und neu kompiliert, so ist eine neue TCPA-Lizenz erforderlich. So gesehen wird das Trustworthy Computing niemals mit einer Open-Source-Lizenz kompatibel sein. Das ist Herr Bittel, Ihr Abteilungsleiter Palladium hieß es damals noch. Ihre offizielle FAQ, auch direkt einsehbar auf Ihrer Webseite, antworten Sie auf die Frage, could Linux, FreeBSD or other open source systems create a similar trust architecture? Juristisch etwas vorsichtiger. From a technology perspective, it's possible to develop a nexus that interoperates with other operating systems on the hardware of a nexus aware PC. Much of the next generation computing base architecture design is covered by patents and there will be intellectual properties ensured to be resolved. It's too early to speculate on how these issues might be addressed. Also wenn eine Firma wie Microsoft, die 43 Milliarden in der Portokasse hat, die vom US-Ministerium verklagt wurde wegen wettbewerbswidrigen Verhalten, die alle 14 Tage vor die EU-Kommission berufen wird, äußert, dass sie irgendwie nicht so genau weiß, wie das mit den intellektuellen Properties in Zukunft aussieht, möchte ich Sie doch bitten, dafür Verständnis zu haben, dass die Open-Source-Gemeinde da erhebliche Zweifel hat, ob Microsoft sich da als würdiger und fairer Partner erweisen wird. Okay, Dankeschön.
So, given that I helped write that fact that you're quoting there, let me try and address that issue straight on, okay? Because that fact was written as part of a discussion that we had at the Crypto 2002 conference in August about a year or so ago to try and put some more technical information out there. The fact of the matter is there is absolutely nothing technically in the design of the TCG hardware or in our NGSCB hardware extensions that would prevent Linux or any other sort of operating system from using it. The issue, which we don't have sort of a ruling on yet, okay, which is the reason I can't give you something on it, is what would Microsoft's licensing terms be for any IP rights that we end up happening to have in that software architecture. Now, as I'm sure you're aware of how the patent process works, one applies for patents. Sometime later, maybe many years later, something comes out. There is, as said, no commitment. Now, I can tell you that a number of us inside of Microsoft are working very hard to make sure that we can get such a statement soon, but until I have something, you know, until we get a statement from the corporation that says that licensing terms for a non-Microsoft operating system will be X, Y, and Z, what else can I say, right? I mean, I'm not going to say that terms will be X or Y without knowing that we have an official commitment from the business side of the house. Okay, but that's the issue there. But the fact of the matter is that technically there's nothing stopping it. There may be some licensing issues or something like that on terms of the patent rights. And that may be true for a number of other folks too, right? We can only speak, of course, about ours.
So is it... Ich mache das auf Deutsch, ne? Ist es also wahr, dass Sie jetzt versuchen werden, einen Industriestandard zu schaffen, den Sie patentiert haben?
No. So let's be very careful about what I'm differentiating between what goes into TCG and what is not part of TCG. Okay. There are strict rules, and of course, part of the formation of TCG was exactly to answer these intellectual property questions, and so that. And I'm not a lawyer, okay, so I'm not going to speak that, but I know that part of the formation of that and the reason we moved from the TCPA structure to the TCG structure was so that we would lay out very, very clear guidelines as to what were the patent pooling issues and that sort of thing, and you can probably speak to these better than I can because I'm not familiar with exactly those parts of it, right? There are very strict rules about disclosing what one has covered. This is true when we participate in the IETF. This is true when we participate in the W3C. It's true when we participate in OASIS or any other standards bodies where we have to make declarations as to what we do or don't have IP in. And that's true when we work in a RAND group, a reasonable and non-discriminatory group, or in a royalty-free group. And we go through that every time we participate in a standards case, and we do our effort to make those statements up front. I've participated in a number of royalty-free working groups inside of the W3C where Microsoft has turned over things and we have explicitly said that we do not have any intellectual property rights in the sorts of things, in the contributions we have made. So, you know, it is not out of the question for Microsoft to do that.
Herr Bechtold.
Ich habe eine etwas allgemeinere Frage zu dem Ablauf oder dem Charakter der Diskussion im Rahmen des Trusted Computing ganz allgemein. Mein Eindruck über die letzten Monate von der ganzen Diskussion war, dass viele der Policy-Probleme, der rechtspolitischen, wie auch immer Probleme, zum Teil einfach auch auf Informationsdefiziten beruhen. Dass Probleme herbeidiskutiert wurden, heraufbeschwört wurden, die, wenn man sich genau Hard Facts angeschaut hat, in die zum Beispiel TCPA-Spezifikation reingeschaut hat, die da nicht existierten. Das heißt, ich sehe da ein gewisses Informationsdefizit, einmal bezüglich der genau wie die wirkliche Technologie funktioniert. Das kann man TCPA oder TCG faktisch heute eigentlich nicht mehr vorwerfen. Die Spezifikation ist draußen. Es gibt Buch von Pearson, von HP-Mitarbeitern, die das alles sehr genau erläutern. Ich glaube, man kann es aber immer noch Palladium oder ENSCAP vorwerfen. Es gibt die Dokumente von auf der WinHack-Konferenz, die aber bei Weitem noch nicht so tiefgehend und detailliert sind, wie das jetzt zum Beispiel die TCPA-Spezifikation ist. Was man, glaube ich, beiden Systemen oder Architekturen vorwerfen kann, ist, dass sehr, sehr wenig Information darüber verfügbar ist und man auch heute wieder wenig hört, wie die gesamte Surrounding Infrastructure aussehen soll. Also die Infrastruktur der Attestierung, der Zertifizierung, wie werden Inhalteanbieter, Hardware-Manufacturer und so weiter eingebunden. Und ein weiterer Punkt, den Brian Lamack ja gerade auch wieder angesprochen hat, ist die IP-Licensing-Issues, die natürlich, also ich habe da auch volles Verständnis dafür, man kann da ja nicht, das sind komplexe Fragen, die man nicht sofort beantworten kann. Mein gesamter Eindruck von der Diskussion ist aber, dass wenn die Unternehmen in den Bereichen gerade auch diese Core Technologies umgeben, also wie sieht die Infrastruktur aus, was hat es insgesamt für Auswirkungen auf das Informationssystem, wenn sie in diesen Bereichen in der Informationspolitik proaktiver wären, dass man viele der Missverständnisse, die dann entstehen, schon von vornherein also dass sie gar nicht entstehen würden und man dann schneller in einen wirklich auch sachlichen Dialog eintreten könnte. Deswegen muss ich auch dazu sagen, begrüße ich sehr diese Veranstaltung, aber ich finde, man könnte darüber hinaus noch mehr tun. Danke.
Es hat dazu in der Vergangenheit sicherlich einige Gelegenheiten gegeben, wo nicht nur Privatpersonen, sondern auch Firmen wie SUSE sich dann überlegt haben, es ist vielleicht besser an der Stelle nicht zu wissen, was man zu sagen hat, sondern was man nicht zu sagen hat. Das Problem, wenn man als Vermittler zwischen zweier Welten, auf der einen Seite die Industrie, auf der anderen Seite die Open Source Community, etwas zu dem Thema sagen will, dann muss man an beiden Seiten wissen, um was es geht. Und diese Konfusion, diese Verwechslungen permanent, das Durcheinandermischen von einzelnen Konzepten oder von Modulen von Konzepten, war so weit fortgeschritten, dass man im Prinzip, wenn man nur irgendwo was dagegen gesagt hat, auf der einen Seite Gefahr lief, irgendwas gegen Digital Right Management zu haben. Wenn man auf der anderen Seite was dafür gesagt hat, hieß es dann plötzlich, was machten ihr plötzlich hier für kapitalistische Spirenzchen? Tatsache ist, dass wir einen Mittelweg finden müssen. Und ich möchte betonen, dass wir bei der Wertung von dem Ganzen, ob das jetzt soziologische Bedeutung ist oder ethische oder politische, ganz egal, bei der Wertung reden wir immer von der Software. Die Hardware leistet uns einen Dienst, ein Feature, was nicht wirklich alles in einem USB-Stick gemacht werden kann oder in einer Smartcard. Insbesondere, womöglich noch nicht einmal das TPM alleine, aber insbesondere mit Aufwertungen, die danach kommen, die beispielsweise Intel plant.
Es ist im Moment eine fest verdrahtete Smartkarte, die das realisiert, TPM. TPM ist im Moment als fest verdrahtete Smartcard, du kannst dir die Architektur genau angucken. Es ist genau ein Beweis, dass wenn du einen Trusted-Kanal zur Smartcard hast, du das genau mit Smartcard machen. Diese Aussage, die du getroffen hast, ist einfach inhaltlich falsch. Es geht sehr wohl. Die zweite Aussage, die du gemacht hast, die weitergehenden Manipulationen von Microsoft-Manipulationen am Speichermanagement, was übrigens auch kartellrechtliche Implikationen haben können, modifizierte Grafikchips, modifiziertes Chip, Keyboard, da hast du recht, es ist nicht mit Smartcard machbar, aber TPM und Smartcard sind im Moment völlig funktional äquivalent.
Vielleicht darf ich dazu was sagen, weil wir bauen die Dinger ja. Es ist richtig, dass die Grundarchitektur eines TPMs und einer Smartcard sehr, sehr ähnlich ist. Der Grund ist einfach, ich brauche in beiden Speicher, ich brauche in beiden einen RSA-Accelerator, ich brauche in beiden einen Hash. Was durchaus unterschiedlich ist, ist die Funktionalität des Bausteins. Denn eine Smartcard, auch eine Smartcard ist nicht gleich eine Smartcard. Eine Smartcard für ein ID-Projekt ist deutlich anders wie eine SIM-Karte. Das bedeutet, dass die Funktionalität eine andere ist. Wenn ich jetzt ein wesentlicher Punkt bei der TPM-Implementierung ist ja das Thema der Systemintegrität. Dazu hat eine Smartcard im Moment nicht das richtige Interface, weil das Interface der Smartcard zur Verfügung steht oder auch USB-Tokens später im Bootprozess zur Verfügung steht. Das heißt, zu sagen, dass der Chip, nur weil er dieselbe prinzipielle Hardware-Architektur hat, die gleiche Funktionalität hat, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen.
Das sehe ich immer noch anders.
Ja, das glaube ich. So, ich habe jetzt noch zwei letzte Interventionen, bevor das Panel das letzte Wort bekommt. Herr Kollege, und Sie nochmal.
Robert Gehring.
Gebündelt auch die beiden Fragen.
Gut, Robert Gehring, TU Berlin. Es ging ja eigentlich bei dem Panel um den Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel, der auf jeden Fall zu verzeichnen ist im Bereich der PC-Kryptographie, ist ja der, dass der Schlüssel, der wichtigste Schlüssel, der Endorsement Key, in dem Fall nicht mehr vom Nutzer selbst generiert wird, sondern ihm quasi versiegelt ausgehändigt wird. Das Missbrauchspotenzial liegt für diesen Schlüssel nicht mehr beim Nutzer, denn er kann diesen privaten Schlüsselteil nicht auslesen. Allerdings gibt es ein gewisses Missbrauchspotenzial in meinen Augen jedenfalls, solange der Schlüssel außerhalb des TPMs generiert wird. Das heißt, Hersteller wie Infineon und so weiter generieren diese Schlüssel außerhalb, injizieren die ins TPM und müssen meiner Meinung nach auch für die Qualität dieses gesamten Prozesses haftbar gemacht werden können. Die Umkehrung wäre in meinen Augen, also der Umkehrschluss wäre in meinen Augen der, dass man die Haftung sozusagen für den möglichen Missbrauch dieses Schlüssels auf Seiten der Hersteller festschreiben müsste. Denn wenn die Rechner tatsächlich so trusted sind, wie sie nachher sein sollen, wird man denen natürlich auch ganz sensible Daten anvertrauen. Und aus dem Bereich der EC-Karte mit den PIN-Nummern, die ja nun nicht so sicher waren, wie sie sein sollten, ist bekannt, dass dann oftmals die Anwender auf den Risiken sitzen bleiben. Und ich denke, im Zusammenhang mit diesem Paradigmenwechsel, der Nutzer generiert den Schlüssel nicht mehr selbst, müsste man über Haftung ganz erheblich noch reden.
Besten Dank.
Der zweite Einwurf, ich bin ganz froh, dass ich der Letzte bin, dann merken sich das vielleicht alle. Eine Sache, die bei in Europa gut publiziert wurde in letzter Zeit, ist, wie gewisse Gremien angefangen, Abhörstandards für Mobiltelefone zu beschließen, für Internet, für Routing insgesamt. Und natürlich, wenn jetzt hier ein Verschlüsselungsstandard in Hardware ist, mit dem User ihre Daten verschlüsseln können, drängt sich der Gedanke fast auf, dass entweder schon passiert ist oder sich da schon die Bedarfsträger gemeldet haben, um den Standard zu verwässern. Und da habe ich jetzt noch überhaupt nichts drüber gehört. Der Standard ist auch relativ leer. Die Frage ist an der Stelle natürlich, wenn es das noch nicht gibt, wie würden die Hersteller darauf reagieren? Und wenn es, also was ich gerne hätte an der Stelle, ist dann so eine Aussage wie, wir veröffentlichen das sofort alles. Und wenn es schon passiert ist, wo ist die Spec und warum sollte ich als Kunde einem so kompromittierten System noch trauen?
Besten Dank. So, jetzt bekommt das Panel eine Aufgabe, und zwar den Paradigmenwechsel wirklich mit einem Schlagwort zu versehen. Ja, jeder Panelist hat die Möglichkeit, aber wirklich nur ein Schlagwort, sagen wir Adjektiv, Substantiv, also noch nicht mal Subjekt, Prädikat, Objekt. Wirklich nur, worin besteht der Paradigmenwechsel? Neu, ja, das ist neu. Neu, zum Beispiel. Ja? Wer will anfangen? Weil Sie haben den, Herr Rostek, Sie haben den First-Mover-Nachteil.
Aber
Herr Damakia, sehr mutig.
I could say it's a long-term employment act for computer security professionals.
Okay. Great.
Okay. I view it, like all other security technologies, as a two-edged sword, just like I do crypto. It has the potential to make things a lot stronger and a lot more secure. You also have to be careful about how it gets used, and I think we all recognize that, and any time we do anything to enhance the security of the system, we have to be mindful of the potential side effects of it.
Besten Dank, Herr Damakia. Aber vielleicht versuchen wir es nochmal mit dem Schlagwort. Herr Anderson.
Here we have an advantage, a disadvantage, because in English we cannot make quite as long words as you can in German.
try it in German.
But if I try to make an English phrase that you can maybe translate into a single German word,
great.
It would be liability dumping. Because what's going to happen in 5 years? What happens now if something goes wrong when you shop on the internet, your credit card is debited with 10,000 euros or whatever, is you phone up Deutsche Bank and you say, this is a fraudulent transaction, and they reverse it out. In 5 years' time, they'll say, I'm sorry, but we use a TCG certified server. You have a TP machine. You have an EA4 validated smart card and so on. Therefore, it is your liability. This is what it's really going to do to the consumer. Apart from making it more difficult to get music and all sorts of other minor irritations, you're going to find that the services that now accept liability when things go wrong will dump the liability on you.
Wer will der Nächste sein?
Ich wünsche mir etwas für heute, für morgen und vielleicht für zukünftige Diskussionen, die hier vielleicht in solch einem Plenum noch einmal stattfinden. Und zwar, dass wir uns permanent immer wieder fragen, erstens, gegen wen schützen wir uns eigentlich? Das greift in etwa in das rein, was Herr Anderson gerade eben gesagt hat. Und das zweite ist, wer bestätigt eigentlich was? Wer signiert irgendwas? Wer ist derjenige, dem wir vertrauen?
Herr Weidner?
Nein. Also ich habe lange darüber nachgedacht und ich muss offen sagen, ich kann Ihre Frage deshalb nicht beantworten, weil ich keinen Paradigmenwechsel sehe. So leid es mir tut. Ich denke, das Ganze geht darum, dass wir die Sachen, die wir schon immer gesagt haben, endlich richtig machen. Da ist absolut nichts Neues dahinter. Und wenn Sie ein Schlagwort wollen, ich denke, was wir damit anstellen, das ist wirklich interessant. Und das ist eine reine Policy-Frage. Und ich denke, was auch immer die Policy ist, es wird durch die Technologie unterstützt werden können. Man muss nur wissen, welche Policy es ist. Also nichts Neues sozusagen.
Nichts Neues. Hervor. Herr Rostek.
Vielleicht weniger ein Schlagwort zu dem Paradigmenwechsel, mehr zu dem, was wir vor uns haben. Das wäre, um Berlin zu zitieren, vertrauensbildende Maßnahme. denn das, was ich hier so in der Diskussion widerspiegelt, ist doch ein sehr zweigespaltenes
Lager, wobei ich glaube auch einige Personen innerlich gespalten sind, ob diese Technologie, die hier jetzt als Angebot kommt, mehr Chancen oder mehr Risiken birgt. Ich glaube, ein Punkt ist vorhin erwähnt worden, ich glaube von Herrn Bechtold, dass man einfach nochmal überlegen muss, wie kann man, es gibt viele Punkte und Befürchtungen, die sind einfach beantwortbar innerhalb, sagen wir mal, sehr kurzer Zeit. Aber es gibt Punkte, die offen sind. Und wie können wir es schaffen, dass Vertrauen in eine solche Technologie gesetzt wird? Denn nur so macht das Ganze Sinn, wenn wir das Ganze Trusted Computing nennen wollen.
Ja, meine Damen und Herren, es ist vollbracht für heute zumindest. Computing ist Trust, das ist ähnlich wie Government ist Trust, eine philosophische Frage, die man so oder so deuten kann. Aber auch das ist ein Ergebnis. Ich wünsche uns heute einen wunderschönen Abend und übergebe das Wort an unseren Organisator.
So, ist das jetzt hier an? Ja, okay. Also ich muss Ihnen leider widersprechen, Herr Professor König. Es ist noch nicht ganz geschafft. Also zum einen haben Sie auf Ihren Plätzen nach der Pause solche Bewertungsbögen gefunden hier. Da haben Sie nochmal die Gelegenheit, Ihre Wünsche und Kritiken abzugeben im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, wären wir dafür sehr dankbar. Und das Zweite sozusagen, die Belohnung, also die Karotte dazu, ist folgende. Ich darf Sie einladen jetzt ab 19 Uhr zum Network Dinner im Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof ist keine, ich würde mal sagen, 60 Meter von hier. Sie müssen nur, wenn Sie rausgehen aus dem Ministerium, sich rechts halten, über das Wasser laufen, über die Brücke laufen und finden dann gleich dieses sehr schöne, große Gebäude und da in den Haupteingang hineingehen. Um 19 Uhr findet da die Dinner Speech von Professor Lutterbeck statt. Und danach gibt es ein nettes Zusammensein natürlich mit den Referenten, um dann die Diskussion in einem angenehmen Ambiente fortzusetzen. Also, erst die Zettel ausfüllen und dann bis 19 Uhr die 50 Meter gehen.
Also die Zettel können Sie liegen lassen.